Seelenfutter-Folge 129 von leuchtend gelber Freude und einer Blumenerinnerung. Gedichte von Selma Meerbaum-Eisinger und Alexander Puschkin.
Sie blicken durch den Regen hell mich an, so licht, dass sie die Sonne mir ersetzen. Und gar nichts von des Regens Trauer kann die leuchtend gelbe Freude mir verletzen.
Ja, da leuchtet es ja gegen den Regen an. Sehr, sehr schöner Auftakt. Vielen Dank, Susanne. Hallo und herzlich willkommen, ihr zu Hause an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Seelenfutter. Wir stellen euch heute zwei wunderschöne Texte vor. Wir haben es eben schon mal anklingen lassen. Susanne Gasowski, Autorin von Eiderstedt, und ich bin Friedemann Magor, Pastor aus Husum. Und wir sind jetzt ja schon 2,5 Jahre dabei, Susanne. Und heute wieder ein komplett neuer Autor. Was heißt neu? Aber bei uns.
Ja, bei uns neu. Ja, was heißt neu? Genau, bei uns neu. 2,5 Jahre, man kann es nicht glauben. Ja, heute sprechen zwei, also eine Autorin und ein Autor miteinander in unserem kleinen Podcast-Format hier, die es in sich haben. Und verrückterweise hatten wir Puschkin noch nicht, aber es wird höchste Zeit.
Und ja, da holen wir heute auf. Selma Meerbaum-Eisinger dagegen war schon öfter zu Gast bei uns. Heute mit dem Gedicht Den gelben Astern ein Lied. Davon hast du eben schon mal ein bisschen gesungen. Also Selma Meerbaum-Eisinger mit ihrer ganz besonderen Lebensgeschichte und mit der besonderen Geschichte ihrer Texte. Es hat mich intensiv begleitet. Ich bin vor ein paar Tagen in Polen gewesen, habe ich dir erzählt, Susanne. Ja. Und da ging es um jüdisches Leben in Krakau. Und da haben wir Auschwitz-Birkenau besucht. Und Selma ist ja nicht in Polen gewesen und nicht in Auschwitz ermordet, sondern in Czernowitz geboren und verstorben im KZ Michailowska. Aber trotzdem ist mir das so nahe gegangen und eine Frau, die diese Reise mitgeleitet hat, hat für mich zufällig, also ich wusste davon nichts, jeden Tag ein Selma Meerbaum-Eisinger-Gedicht morgens gelesen. Oh Gott. Das war wunderbar. Und sehr dicht und in dem, was ich da erlebt habe, will ich jetzt, wäre eine eigene Folge wert, nicht total vertiefen, aber so schön und so wertvoll und so tief, dass ich gar nicht anders kann, als heute mit einem Text von ihr zu beginnen. Also einige werden sich erinnern an sie und die anderen hören vielleicht noch nicht so lange bei uns zu. Denen möchte ich das erzählen. Sie ist verstorben am 16. Dezember 1942. In einem Konzentrationslager der Nazis, das in der heutigen Ukraine liegt, Michailowska. Sie war 18 Jahre alt und ist am Fleckfieber gestorben. Von ihr gibt es kaum Lebensspuren, aber 57 Gedichte. Und das ist ein Wunder, weil wir davon eigentlich darüber ganz viel von ihr wissen. Diese Gedichte haben abenteuerlich überlebt, so will ich mal sagen. Ganz wesentlich durch einen der Herausgeber, dem ersten deutschen Herausgeber ihrer Gedichte, Jürgen Serke, ein Journalist, der zu der Zeit vor allen Dingen auch im Stern geschrieben hat und über sie eine Reportage geschrieben hat, blieb dort im Journalistenpool bis zu dem Skandal um die Hitler-Tagebücher, du erinnerst dich. Also er ist ein ganz erfolgreicher Forscher und Rechercheur von Exilgeschichte des Dritten Reichs gewesen. Und er ist an eine Ostberliner Anthologie gekommen, die den Titel hat Welch Wort in die Kälte gerufen von 1968. Das hat den Untertitel Die Judenverfolgung im Dritten Reich im deutschen Gedicht. hat ein Heinz Seidel rausgegeben und der hat darin das Gedicht Poem von Selma Meerbaum-Eisinger veröffentlicht. Und er dachte, es gibt nur zwei Gedichte von ihr. Also zwei kannte er und das schien der ganze Nachlass zu sein. Hat er bekommen in Bukarest, da ist er auf Menschen getroffen, die früher Bewohner in der Stadt Czernowitz waren. Und die haben ihr das gegeben, haben ihm das gegeben. Mhm. Wahnsinn, ne?
Ja, unglaublich.
Das hat aber nicht nur Jürgen Serke dieses Buch später dann in die Finger bekommen, sondern auch der Pädagoge Hersch Segal, der in Tel Aviv lebte. Und er hat diesen Ostberliner Gedichtband auch gelesen. Er war der ehemalige Klassenlehrer von Selma Meerbaum-Eisinger 1940 im jüdischen Lyzeum in Czernowitz.
Das gibt's ja nicht.
Und es hat ihn total umgetrieben, dieses Gedicht. Und dann hat er zwei Freundinnen von ihr kontaktiert, die überlebt haben und die in der Nähe von Tel Aviv in Israel gelebt haben. Und er hat festgestellt, die eine hat 57 Gedichte von Selma und die andere hat einen Brief, der aus dem Lager geschmuggelt wurde. Einen Verlag hat er dafür nicht gefunden, also hat er das auf eigene Kosten rausgegeben. Und dieser Privatdruck gelangt über besondere Wege, die ich noch schildern will. Ich musste diese Geschichte erzählen, es ist wie ein Roman. In die Hände von Hilde Dumin, der wunderbaren Dichterin, von einer US-Amerikanerin, die Cousine von Paul Celan ist.
Ja, genau, ich erinnere mich genau an diese Geschichte, du hast sie schon einmal erzählt, aber sie ist wunderbar, wunderbar.
Paul Celan ist ein Cousin von Selma, die haben denselben Urgroßvater gehabt. Und sie hatte diese 57 Gedichte und von dem Lehrer in dem Selbstdruck und gibt es Jürgen Serke. Czernowitz, das ist die Stadt, bei der man denkt an Porzellan, an die großartige Rose Ausländer und eben jetzt an Selma Meerbaum-Eisinger. Der Vater von Selma, Max Meerbaum, stirbt an Tuberkulose, da ist sie mal gerade anderthalb Jahre alt. Die Mutter Federica heiratet Leo Eisinger, daher kommt es zu diesem Doppelnamen. Und die beiden kommen in Michailowska genauso wie Selma selbst. Czernowitz ist, als sie geboren wird, die Metropole des Vielvölkerlandes Bukowina. Da leben Ukrainer, Rumänen, Polen, Ungarn, Armenier und noch mehr. Als sie geboren wurde, war das rumänisch nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Überfall Deutschlands auf Polen, Hitler-Stalin-Pakt, haben die sowjetischen Truppen das Land besetzt. Die Deutschen haben es dann erobert, rumänisch verwaltet und 1944 haben die Sowjets es wieder zurückerobert und es wurde dann Teil der UdSSR, heutige Ukraine. Hilde Dumin hat es also Jürgen Serke gegeben und der hat es dann richtig in einen Verlag gebracht und aufgelegt. Hilde Dumin sagt über Selma Meerbaum-Eisinger, das ist eine Lyrik, die man weinend vor Aufregung liest, so rein, so schön, so hell, so bedroht. Ich glaube, das ist ein guter,
ich glaube auch, dass das
gutes Entree zu diesem Gedicht. Das heißt Den gelben Astern ein Lied. Es ist von Selma Meerbaum-Eisinger in schöner Füllerschrift notiert am 30. Juni 1941. Da ist Czernowitz unter sowjetischer Besatzung gewesen. Und also das war noch nicht die Nazi-Verfolgung, aber es war schwere Zeit, sehr, sehr schwere Zeit. Und sie war 15 Jahre alt und schreibt dieses Gedicht. Den gelben Astern ein Lied. Sie blicken durch den Regen hell mich an, so licht, dass sie die Sonne mir ersetzen. Und gar nichts von des Regens Trauer kann die leuchtend gelbe Freude mir verletzen. Auflachend neigen sie sich in dem Grün, das rein und frisch ihr Lachen mir begleitet. Ich leg ihnen mein Lied zu Füßen hin, weil sie mir eine Freude heut bereitet. Selma Meerbaum-Eisinger, 15 Jahre.
Ach, unfassbar. Also auch nochmal auf dem Hintergrund ihrer Lebensgeschichte. Ist es genau das, was Hilde Domin sagt? Also man hört das und es treibt einen gleichzeitig Tränen in die Augen und ein Lächeln ins Gesicht. Das ist schon sehr, sehr besonders. Warum hast du uns gerade das ausgesucht von ihr?
Also dieses wunderschöne Gedicht hat für mich eine Gleichzeitigkeit. Da leuchtet etwas hell und freundlich in die Welt, die gleichzeitig regnerisch, traurig, grau ist. Und dass dies in diesen wenigen Zeilen so aufeinander gelegt ist, also die Schwere des Regens und der Traurigkeit im Regen nichts wegschönt, das ist alles da, ganz ehrlich, und gleichzeitig passiert in diesem Regentag etwas so Wunderbares, Kostbares, Kleines, diese gelben Astern, vor denen sie sich verneigt, weil sie ihr Lied ihnen zu Füßen hinlegt. Und ich mich vor Selma Meerbaum-Eisinger verneige, dass sie diese Schönheit erkennt und in so berührende Worte bringt.
Ja. Dass sie das so wahrnimmt in ihrer Situation und in dieser Zeit und in diesem Regen, in dem sie sich befindet, so wie sie das ausdrückt. Und tatsächlich dieses Leuchten wahrnimmt und es zulässt, dass ihr das eine Freude bereitet. Mhm. Das, ich finde auch, und das spürt man in jeder Zeile. Wie du schon sagst, sie beschönigt nichts, sie lässt nichts weg, aber sie ist empfänglich auch für das, was an diesem Regentag und in diesem Schrecken um sie herum schön ist. Mhm. Und das ist eine, unglaubliche Kraft, finde ich, die dieses Gedicht ausstrahlt dadurch.
Sie lässt es zu.
Ja.
Und das ist eine Lebensklugheit dieser jungen Frau, die mir ja nur wirklich ein hell leuchtendes Vorbild sein kann, in allen Schwierigkeiten, in allen Zweifeln, in allen großen Sorgen, die diese Zeit ja uns macht, mir ja. macht und auch der Alltag noch so das Seine da so reinschüttet. Und sie lässt es zu, dass diese Astern ihr ins Herz leuchten. Das ist, davon möchte ich einfach was mitnehmen in diese Woche.
Ganz genau.
Und in meinen Alltag.
Ja. Und das berührt auch so. Und das Allerschönste dabei ist, dass es eben keine Naivität ist oder kein Wegdrücken ist oder kein Betäuben ist von irgendetwas, was bedrohlich oder schrecklich ist, sondern es besteht, wie du schon sagst, es liegt es nebeneinander. Und es existiert eben auch nebeneinander. Mhm. In allem Schrecken kann man auch vielleicht an der einen oder anderen Wegbiegung oder auf der Wiese etwas sehen, was einem das bereitet, was die Astern Selma Meerbaum-Eisinger bereiten. Und dafür offen zu sein, das ist wirklich eine Kunst. Und da gebe ich dir völlig recht, davon kann man sich in Zeiten, in denen wir im Moment leben, Zeiten wie diesen, wirklich eine Scheibe abschneiden. Ja, sehr schön.
Ganz genau.
Sehr,
also
sehr schön.
wirklich eine Seelenübung,
ja,
die sie da beschreibt. Lass uns die mal mitnehmen.
Unbedingt.
Und gar nichts von des Regens Trauer kann die leuchtend gelbe Farbe, die leuchtend gelbe Freude mir verletzen. Der Regen, der wirklich was Schwermütiges in die Welt trägt, der kommt dagegen nicht an.
Genau. Ja, es geht ja dann noch weiter. Auflachend neigen sie sich in dem Grün, das rein und frisch ihr Lachen mir begleitet. Rein und frisch. Also trotz allen Regens, trotz aller Dunkelheit und Bedrohlichkeit, die ohne Zweifel über dem Leben Selma Meerbaum-Eisingers lag, gibt es dann doch etwas Reines und Frisches. Mhm. Und das ist so beruhigend und das ist auch so wahr. Ja, das erleben wir, darüber hatten wir, glaube ich, in diesem Jahr schon mal im Frühjahr gesprochen, nach diesem langen, dunklen und fürchterlichen Winter und dann natürlich dem Februar, der uns alle völlig entsetzt hat, dann doch plötzlich wieder der Frühling. Das war schon unerhört und sie lässt das zu und freut sich daran und das ist wirklich wunderschön und sehr beruhigend.
In ihrer Sprache sehr genau beschreiben, ja. Die ersten 6 Zeilen, also wie eine herzerfüllte Bildbeschreibung sozusagen. Und dann in den letzten beiden Zeilen zieht sie ihre Summe. Ich lege ihnen mein Lied zu Füßen hin. Also das ist so eine wunderbare Demutsgeste. Also, und die ist gar nicht groß, aber sie ist, sie trifft genau den richtigen Ton.
Genau, es ist so eine Dankbarkeit, ja. Ja. Sehr schön.
Sag mal, wenn du dazu ein Bibelwort sagen sollst, was ist denn das?
Das ist der Philipper 4, Vers 4. Und ich glaube, wir hatten es sogar schon mal, aber ich finde, es passt so wunderbar, weil es so ein bisschen mitnimmt, das, was sie uns sagen will. Lasst doch diese Freude zu. Und da steht, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Weil auch das darf man in so dunklen Zeiten und in so schrecklichen Phasen das Schöne wahrnehmen und sich freuen daran. Mhm. Mhm. Das habe ich dazu gestellt.
Sehr, sehr schön. Das ist ja immer eine ganz besondere Challenge in unserer kleinen Podcast-Geschichte, ein Bibelwort dazu zu stellen, das einfach eine eigene Resonanz gibt. Das gar nicht erklärt oder deutet oder so, sondern einfach dafür steht. Und ich finde, das hat genau diesen Ton, Susanne, dieses Reine und Frische, das in dem Gedicht drin ist.
Dann lass
eine unverbrauchte und unbeschattete Freude.
Freude, genau. Dann lass sie doch noch einmal erklingen, bitte.
Aber gern. Den gelben Astern ein Lied. Sie blicken durch den Regen hell mich an, so Licht, dass sie die Sonne mir ersetzen und gar nichts von des Regens Trauer kann die leuchtend gelbe Freude mir verletzen. Auflachend neigen sie sich in dem Grün, das rein und frisch ihr Lachen mir begleitet. Ich leg ihnen mein Lied zu Füßen hin, weil sie mir eine Freude heut bereitet.
Ach, wie schön.
Selma Meerbaum-Eisinger.
Vielen Dank dafür. Vielen Dank für dieses Gedicht. Ja, das nimmt dann wirklich mit. Also ich nehme das mit in diese Woche. Ganz sicher.
Sag mal, und dann habe ich das geschickt und du blätterst in deiner Bibliothek.
Genau, in meiner Bibliothek oder in meinen, also mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich überall, wo ich bin und jede Buchhandlung, die ich betrete, da bin ich zuallererst jetzt in der Lyrikabteilung und schaue mich um. Und ich habe ein Gedicht entdeckt, das mir viel Freude dazu bereitet hat. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, wenn ich es dazu stelle. Und es ist von einem Dichter, den wir noch nicht gehabt haben, den man aber zumindest vom Namen her kennt, dessen Biografie sich aber auch lohnt, ein bisschen kennenzulernen. Alexander Sergejewitsch Puschkin. Ja, der russische Nationaldichter. Mhm. Also ich habe gelesen, die Russen beziehen sich viel mehr auf ihn als zum Beispiel auf Tolstoi oder Dostojewski oder Pasternak, die wir ja so, also Dostojewski habe ich gelesen, Puschkin nicht, interessanterweise. Ja. Und die Russen hat es, glaube ich, eher so stolz gemacht, weil er das Russisch plötzlich in die Literatur und in die Umgangssprache der Oberschicht und des Adels gebracht hat. Denn Eigentlich sprachen im russischen Adel Französisch. Mhm. Das hat sich allerdings dann 1812 nach dem Einmarsch Napoleons in Moskau sehr schnell geändert. Und man hat sozusagen dem Französischen abgeschworen. Und Puschkin hat den Weg bereitet des Russischen in die Intelligenz der damaligen Zeit. Er wurde selber am 6. Juni 1799 in Moskau geboren. Hochbegabter Sohn einer adligen Familie. Und was mich auch fasziniert hat, und auch das klingt ein bisschen mit zu Meerbaum-Eisinger, er hat ganz früh angefangen zu schreiben und ist bereits mit 14, 15 veröffentlicht worden. Mit 14 noch unter Pseudonym und mit 15 dann unter seinem richtigen Namen. Mhm. Und er war ein Shootingstar, kann man sagen, in der russischen Literaturszene damals. Hat so den richtigen Ton getroffen und die Empfindung auch gerade des ganz jungen russischen Adels so in Worte gekleidet, dass er sozusagen so der It-Boy war, ja, also Puschkin las man zu der damaligen Zeit. Mhm. Ist dann in den Staatsdienst gegangen, ins Außenministerium unter Zar Alexander dem I. und war, wie ganz, ganz viele Adlige der damaligen Zeit, sehr regimekritisch. Alexander der I. war ja angetreten mit großen Reformplänen und hat sich dann aber tatsächlich entpuppt als antiliberal, drohte mit Zensur, hat die Geheimpolizei eingeführt, dann in Russland und in Moskau und in Petersburg. Und Puschkin hat ihn provoziert. Er wusste, er hat ein breites Publikum und er hat tatsächlich Briefe und Gedichte geschrieben, die sich gegen diese Politik aufgelehnt hat. Und so wurde er strafversetzt, 1820, aus dem Dienst an die Südgrenzen des russischen Reiches, weit, weit weg von Moskau. Und es ist wirklich nur seinem Ruhm, seinem damaligen Zeit, schon mit 21, und seinen großen, seinen vielen Fürsprechern geschuldet, dass er nicht nach Sibirien oder sowas versetzt worden ist, sondern tatsächlich nur an die Außenprovinzen im Süden. Er hat dann mit der Arbeit an seinem wohl bekanntesten Werk begonnen, nämlich diesem Versepos Jewgeni Onegin oder Eugen Onegin über das Leben und Denken russischer Adliger zu der damaligen Zeit. Das Nationalepos der modernen russischen Literatur ist ja von Tschaikowski dann auch
Als Oper
komponiert und aufgelegt worden nach seiner Vorlage. Genau. Dann ist er dann 1824 endgültig entlassen worden, durfte dann zurück nach dem Tod Alexander des I. nach Moskau, hat geheiratet, seine große Liebe gefunden, 4 Kinder gezeugt, hat so ein bisschen Anschluss gefunden an die Petersburger Bohème, war aber nie so ganz glücklich, war in einer Schaffenskrise eigentlich dann mit Anfang 30 und sehr streitsüchtig. Und am 8. Februar 1837 hat er sich duelliert, ein bisschen auch wie in seinen Texten, auch in seinem Versepos, mit einem französischen Gardeoffizier, der ihm also nach seiner Frau wohl zu nahe gekommen ist und stirbt tatsächlich 2 Tage später an einem Bauchschuss, den er da erlitten hat. Hat sich noch dafür entschuldigt, deswegen haben seine Frau und seine 4 Kinder auch nicht in Schmach und Schande leben müssen, weil Duelle natürlich verboten waren, sondern der Zar Nikolaus hat sich selber bereit erklärt, sich um die Familie zu kümmern. Und Puschkin ist dann auch ehrenhaft, zwar nicht in Moskau, aber in der Provinz bestattet worden. Und mitgebracht von ihm habe ich ein Gedicht. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie du findest, wie das klingt. Wann es genau geschrieben ist, weiß ich nicht. Es findet sich in seinen gesammelten Werken. Und es trägt den Titel Die Blume. Vergessen sei im Buch ich liegen, ein Blümchen, das den Duft verlor. Und seltsame Gedanken stiegen in meiner Seele da empor. Wo blühte es? In welchem Jahre? Wie lange und wer pflückt es ab? Stak einem Mädchen es im Haare, warum fand es im Buch sein Grab? Erinnerung an ein Wiedersehen, an eines Abschieds Schmerzgewalt, ein einsames Spazierengehen im stillen Feld, im dunklen Wald? Ist sie noch seines Lebens Freude? Wo sind sie nun, an welchem Ort? Sind Glück und Leben schon für beide, wie diese Blume hier verdorrt?
Das ist wirklich ein wunderbarer Fund, den du da heute mitbringst, die Blume von Puschkin. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Es ist natürlich total anders, also in jedem Bezug, und trotzdem stehen die beiden Gedichte ganz, ganz fein nebeneinander. Magst du uns noch was zur Brücke sagen?
Sehr gerne. Meine Großmutter hat immer Blumen gepresst in Büchern. Ich glaube, das war sehr, sehr verbreitet im 19. und 20. Jahrhundert. Und als ich die Astern von Selma Meerbaum-Eisinger so vor mir sah, wie sie dann gelb leuchten durch den Regen und welche große Freude sie ihr bereitet haben, da habe ich mir vorgestellt, wie sie pflückt, um sie möglicherweise zu konservieren oder ihren Duft sozusagen ein wenig mitzunehmen oder auch ihre Gestalt. Das hat zumindest meine Großmutter damals mit den Blumen gemacht. Sie sozusagen dadurch noch ein wenig aufzubewahren in ihrer Erinnerung. Und das ist das, was ich hier finde. Diese Blume aus dem Gedicht in Puschkins Buch, die so ein bisschen die Erinnerung wieder wachruft an das Mädchen, das sie gesehen und möglicherweise gepflückt hat. Das ist für mich die Brücke zwischen diesen beiden Texten.
Schön. Schön, daraus ließe sich wirklich eine Geschichte machen. Ne? Freue ich mich, dass du das erzählst von deiner Oma. Meine Mutter hat es genauso gemacht. Und wenn ich Bücher aufschlage, die ihr gehört haben, dann ist da immer noch mal...
Purzeln mir auch immer noch Stiefmütterchen entgegen manchmal, ja.
Und von daher ist das, also trifft mich das auch wirklich... richtig in der Herzregion dieses Gedicht, also weil es so eine schöne Erinnerung, etwas sehr Liebevolles ist, und das, was sich dann da findet in dem Buch, ist natürlich auch ganz zart, ganz ganz zerbrechlich, genau. Ganz fein und erzählt Geschichten, und das ist ja eigentlich das Thema dieses Gedichtes. Da gehen die Fragen los. Es sind 8 Fragezeichen in diesem Text, und es sind eigentlich noch viel mehr Fragen. Also manchmal ist vor einem Fragezeichen stehen 3 Fragen.
Genau.
Also es ist ein einziges Abtasten eine innerliche Suche. Was ist das für eine Geschichte, die sich hier findet?
Genau. Es ist so ein Sinnen. Genau. Es ist so ein Sinnen bei der Betrachtung dieses Blümchens, was ist da passiert, wem gehörte sie, in welcher Situation hat sie sie gesehen, gepflückt, gepresst, wer war sie, und das geht mir auch so ganz häufig, also gut, nun weiß ich das, ich weiß natürlich, was meine Großmutter da gemacht hat, aber manchmal frage ich mich auch, in welcher Situation hat sie das gemacht, warum gerade diese Blume, und so, ich finde auch, dass er sich fragend, es sind 4 Strophen, jeweils immer 4 Verse, aber dass er sich fragend so wunderbar herantastet an das, was möglicherweise derjenigen oder demjenigen, aber in der Regel ist es ja eher eine die, geschehen sein mag beim Finden und beim Pressen und wo sie jetzt sein mag, was dann wohl daraus passiert ist. Also dieser Kosmos, dieses ganze Leben, diese Biografie, die an diesem Blümchen hängt, das bringt er so wunderbar auf den Punkt. Das mhm. ist so schön, so poetisch und trifft mein Gefühl für Geschichten und meinen Wunsch, danach gar nicht zu wissen, aber sich so vorzustellen, was wohl passiert ist und was dahinter sein könnte, ganz genau.
Das stimmt. Das geht mir genauso. Weißt du, ich habe gedacht, also er sinniert, man könnte sagen, stellt so seine Hypothesen in den Raum, das ist viel zu nüchtern. Es ist ja etwas, was in seiner Seele emporsteigt, wie er sagt. Und es ist ja oft so, also ich sage das manchmal ein bisschen platt, wenn Hans über Peter redet, dann hören wir viel mehr über Hans als über Peter. Und wenn Puschkin über diese Blume spricht und über das Mädchen, das es gepflückt haben mag, dann gucken wir in seine Seele rein, in seine Erfahrung von Wiedersehen und von Abschiedsschmerz und von Einsamkeit und von Beziehungsglück und Beziehungsschmerz.
Genau.
Und eigentlich liegt er sich wie ein halb geöffnetes Buch uns vor, in seinem Sinnieren über dieses Blümchen, das er in seinem Buch findet.
Genau, es ist dieser Film, der abläuft, diese Vorstellungen, die man hat und die natürlich ganz viel über einen selber verraten. Und er macht das so fein und so unaufgeregt und bietet so viele Möglichkeiten an, dass ich da ganz wunderbar mitgehen kann. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er das sozusagen apodiktisch macht. Er schlägt damit nichts, ja, sondern schon allein durch die Fragezeichen, schon die Tatsache, dass er einfach das Ganze als Frage formuliert und so vieles so offen lässt, kann ich wunderbar mitgehen, genau, und kann ihn ein wenig, ein ganz klein bisschen vielleicht in die Seele blicken, aber natürlich auch bekomme ich eine Vorstellung der Zeit und eine Beziehung zu dieser Historie, die da oder der ganz der genau. Idee, die dahinter steht. Ja.
In dem Gedicht gibt es ja sozusagen einen Weg oder eine Entwicklung. Mhm. Also nach der ersten Strophe, wo einfach beschreibt das Buch und was in ihm passiert. Die zweite Strophe, die hat tatsächlich einen richtigen Fragecharakter. Wo kommt das eigentlich her? Welches Jahr? Das ist eher analytisch gefragt.
Ja, fast journalistisch, würde ich sogar sagen. So, ja, das genau, sind so die 5W-Fragen. Wer, was, wann,
ja,
wo,
so
wie
genau.
Und warum.
Da, und dann in der dritten Strophe, dann stellt er sich Situationen vor. Dann wird es empfindsam. Und die letzte Strophe, die taucht richtig ein. Da war eine Frau und da war ein Mann und wie geht es denen jetzt und ist es eine blühende Beziehung oder ist es eben auch schon verdorrt, so wie das Blümchen in dem Buch, das ja auch nicht mehr duftet und sein Grab gefunden hat. Es ist ja, es hat auch eine tragische Note da drin. Das ist schon ungemein kunstvoll, wie jede Strophe so eine neue Dimension erreicht.
Ja.
Sehr schön.
Dazu hast du ein sehr, sehr schönes Bibelwort gestellt.
Ja, es ist nicht so heiter wie dein Philippa-Vers. Aber ich glaube, das passt schon.
Das passt schon, ja, so heiter ist das Puschkin-Gedicht
ja auch
nicht.
Das Gedicht ist es ja auch, hat ja auch eine gewisse Melancholie. Ja. Und dieser Vers aus dem Hiob-Buch ist eher von nüchterner Art auf das Leben schauen und dabei aber sehr poetisch. Sehr poetisch. Der Mensch vom Weibe geboren lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, heißt es da. Und weiter geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Hiob 14, 2. Wir haben manche Zeile gehabt aus Hiob und Sprüchen und so aus der Tradition, die wir in der Theologie weisheitliche Theologie nennen, wo es um eine sehr schonungslos sich nicht mit Optimismus aufhaltende Betrachtung des Lebens geht, sehr nüchtern. Das ist hier drin und gleichzeitig, also das Menschenleben ist ganz schön hart und ist ausgesprochen endlich und da bleibt nicht viel nach. So nüchtern kann man das sehen und das Ganze aber auf eine poetische Höhe gehoben, die davon spricht, dass unser Leben aufgeht wie eine Blume und wieder abfällt.
Genau, und manchmal finden sich kleine Spuren in Büchern wieder.
Ganz genau. Das ist die helle Auflösung, die uns dann Alexander Puschkin anbietet. Magst du uns das nochmal lesen?
Sehr gerne. Die Blume. Vergessen sah im Buch ich liegen ein Blümchen, das den Duft verlor. Und seltsame Gedanken stiegen in meiner Seele da empor. Wo blühte es, in welchem Jahre, wie lange und wer pflückt es ab? Stak einem Mädchen es im Haare? Warum fand es im Buch sein Grab? Erinnerung an ein Wiedersehen, an eines Abschieds Schmerzgewalt, an einsames Spazierengehen, im stillen Feld, im dunklen Wald? Ist sie noch seines Lebens Freude? Wo sind sie nun, an welchem Ort? Sind Glück und Leben schon für beide, wie diese Blume hier verdorrt? Alexander Sergejew
Puschkin. Ach, ach, sag ich da mal so. Ach, sehr wie schön. Von leuchtend gelber Freude und einer Blumenerinnerung haben wir das genannt. Und jetzt wisst ihr alles, warum wir auf diesen Titel gekommen sind.
Ja, das war eine sehr, sehr schöne Folge. Hat mir große Freude gemacht.
Ja, mir auch. Selma und Alexander Puschkin. Vielleicht mögt ihr uns schreiben dazu. Seelenfutter@kirche-fusum ist unsere Mailadresse. Wir freuen uns sehr über eure Reaktionen und nächste Woche wollen wir wieder da sein.
Unbedingt. Mach's gut bis dahin. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.